Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute eure Silvesterrakete des Schwimmens. Es ist die zweite Folge und ich glaube aber, wir können zu Recht sagen, die erste Live-Folge von 2025. Und ich freue mich, dass ihr da seid und mit mir gemeinsam in dieses Schwimmjahr startet. Das sicherlich nicht ganz so voll wird wie das vergangene Jahr, denn da jagt ja quasi ein Highlight das nächste, aber das nicht weniger arm an Höhepunkten sein wird. Und darauf werden wir heute schauen, denn wir haben einen kleinen, aber völlig subjektiven Jahresrückblick auf 2024. Wir geben einen Ausblick auf die kommenden 12 Monate, was uns bis Silvester 2025 erwartet. Tragen einmal die Nachrichten zusammen der vergangenen 3 Wochen und haben ganz am Ende mal wieder eine Wissenschaft der Woche und liefern dort eine kleine, aber feine Brustschwimmklinik, wie es neudeutsch so schön heißt. Früher wäre es einfach eine Phobie gewesen. Wir machen eine Brustschwimmphobie. Nicht Phobie wie Angst, sondern Phobie wie kurz für Fortbildung, weil kurze Sachen sprechen sich besser. I don't know, I don't get it. Egal, auf jeden Fall an dieser Stelle, bevor wir einsteigen in den Rückblicke der letzten 12 Monate, möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken, denn ohne euch hätte das letzte Jahr nicht stattgefunden, jedenfalls nicht in der Art, wie es jetzt stattgefunden hat, mit all den Berichten, mit all den Vor-Ort-Anwesenheiten, mit all den Input, der hier passiert ist. Das alles ist nur möglich, weil ihr dieses Projekt auch mit Leben füllt, mit Unterstützung füllt, dass ihr das Ganze hier supportet. Und das ist wirklich sehr, sehr geil und zaubert mir immer wieder. Ich werde nicht müde, das zu betonen und ich hoffe, dass ich irgendwann mit 112 die Augen zumache und mit fetten Lachfältchen da niederliege, weil ihr mich immer wieder so zum Lachen gebracht habt. Danke, danke, danke für alle, die immer wieder etwas in die virtuelle Badekappe werfen, paypal.me/swimcast oder per E-Mail sich äußern oder in den Kommentaren ihre Meinung dalassen. Auf Social Media erreicht ihr mich ja und so weiter und so fort. Wirklich, Hut ab, Chapeau, herzlichen, herzlichen tausendfachen Dank dafür. Außerdem auch ein fettes Dankeschön an Speedo für den in 2025 weiter laufenden Support. Und das Ganze findet auch nur statt, weil ihr da draußen zuhört, einschaltet und das Ganze hier gutiert und honoriert und ich mit den entsprechenden Zuhörerzahlen und Klickzahlen und Ähnlichem überzeugen konnte. Also Speedo, vielen Dank dafür, dass ihr auch weiterhin die Treue haltet und für euch da draußen eine absolute Empfehlung für Speedo, nicht nur, weil sie hier supporten, sondern auch natürlich, weil sie geile Produkte machen. Das erzähle ich ja auch immer wieder und werde in den kommenden Wochen garantiert nochmal darauf zurückkommen. Und zurückkommen ist das richtige Stichwort. Wir blicken zurück auf die letzten 12 Monate. Das ist ein wahnsinnig subjektiver Rückblick, das sage ich gleich schon mal vorweg. Also erwartet hier nicht, dass ich an wirklich alle Details denke, die da so stattgefunden haben. Ich glaube, darum geht's auch gar nicht, sondern dass wir nochmal hingucken, was hat denn 2024 die Schwimmwelt in Atem gehalten, die Schwimmwelt beschäftigt, was hat den deutschen Schwimmsport ausgemacht und welche Entwicklungen gab es, die uns vielleicht auch im nächsten Jahr noch begleiten und beschäftigen werden. Das Ganze machen wir ein bisschen chronologisch und hangeln uns zuerst an den sportlichen Events lang, bevor wir dann ins Politische gehen und dann am Ende kurz mal über dieses kleine chlorhaltige Hörspiel hier sprechen. Und angefangen 2024 hat alles im Februar, wenn ich mich richtig erinnere, mit den Weltmeisterschaften in Doha. Und das war ja so ein bisschen im Vorfeld tituliert worden als die unbeachtete WM, als die, wo eigentlich gar keiner hin will, wo keiner mitmachen will, wo Angst war vor leeren Startblöcken und dass das die Sportlerinnen und Sportler eigentlich gar nicht interessiert. Und ich glaube, schon direkt im Anschluss konnten wir ziemlich gut festhalten, da war ganz schön viel Leistungsstärke doch vertreten. Also all diese Horrorszenarien von wegen, da wird ja gar keiner sein und so weiter und so fort, die haben sich nicht bewahrheitet. Und unter dem Licht müssen wir auch nochmal drüber sprechen, über das erste Highlight, das das Schwimmjahr 2024 für den DSV geboten hat. Denn das fand direkt am zweiten Tag dieser Titelkämpfe statt, nämlich mit einer Goldmedaille und dem Weltmeistertitel für Angelina Köhler. Die im folgenden Jahresverlauf noch Vierte bei den Olympischen Spielen wurde, tragischerweise hinter der Chinesin Yufei Shang unter anderem die Bronze gewann. und welche Rolle die gespielt hat 2024, da werden wir auch später nochmal drauf kommen. Aber dieser Weltmeisterschaftstitel für Angelina Köhler hat dafür den Grundstein gelegt, dass sie, so habe ich das hier mal notiert, zur Medienfigur aufgestiegen ist mit einem unglaublich sympathischen, emotionalen Auftritte dort in Doha mit Interviews, die sie als Person in den Vordergrund rückten, mit jemandem, mit dem man sich identifizieren kann, der die Menschen, die Zuhörenden an sich ranlässt und wirklich durch eine offene und auch wahnsinnig lebendige und lebhafte Art überzeugen konnte und die Herzen für sich gewinnen konnte. Da kamen ja dann einige Medientermine noch mit im Anschluss. Und das ist etwas, was ich finde, was sich 2024 exakt so durchgezogen hat. Mit all den Sportlerinnen und Sportlern, die dort erfolgreich waren und in den Medien vertreten waren, das war ein klares Upgrade zu den Medienterminen und zu den Mediengesprächen und zu den Interviews der vergangenen Jahre. Jeder ist anders, ist gar kein Angriff auf vergangene medial präsente Schwimmerinnen und Schwimmer. Jeder ist anders und jeder fühlt sich anders wohl. Aber es hilft einfach ungemein der Präsenz des Schwimmens, wenn charakterhaltige Gesichter dort sind. Charismatisch noch im besten Falle, aber wenn sie Ecken und Kanten haben und man sich daran reiben kann. Ich glaube, eine Sache stört mich jetzt am Ende. Ich will nicht sagen, wie sich andere dabei fühlen, das ist mir völlig Wurst. Aber eine Sache stört mich jetzt schlussendlich doch an diesem Weltmeisterschaftstitel und all dieser Präsenz von Angelina, dass es ganz viel nun auf sie als ADHS-Patientin runtergebrochen wird und dahin konzentriert wird. Das ist eine Reduktion, die ich schwierig finde inzwischen. Sie hat das natürlich impliziert mit all den Sätzen, die sie gesagt hat, ne? Dass sie vor der Kamera dann meinte, ey, ich bin tollpatschig hoch 100 und trotzdem habe ich es hier nach ganz oben aufs Podest geschafft und deswegen bin ich ein Vorbild für all die anderen. Das ist vollkommen gut, vollkommen richtig, vollkommen wichtig, dass sie diese Aussagen gemacht hat. Und genau das macht ja auch diese Sympathie aus. Aber wie das in der Medienwelt dann so ist, am Ende des Tages ging es dann ganz, ganz viel bloß noch um sie und ihre ADHS-Diagnose zusammen mit Ole Braunschweig. Und dann rückten für mich dann schon wieder fast die sportlichen Leistungen so ein bisschen in den Hintergrund. Weil wenn einmal dieses Adjektiv, diese Beschreibung dort dran klebt als Sticker, ist es wahnsinnig schwer, das wieder loszuwerden. Wie Angie selber damit umgeht, I don't know, keine Ahnung. Ich habe sie nicht gefragt, das weiß ich nicht. Das ist aber etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir das Label 2025 mal so ein bisschen wieder abkratzen und auf tiefere Ebenen hingucken. Außerdem in den Weltmeisterschaften in Doha gab es Edelmetall für den DSV durch Florian Wellbrock, der Vize-Weltmeister wurde über die 1500 Meter Freistil, durch Lukas Mertens, der über die 400 Meter Freistil die Bronzemedaille gewann und durch Isabel Gose, die mit insgesamt 3 Medaillen wieder zurück nach Deutschland fliegen durfte, nämlich mit Bronze über die 1400 und 1500 Kraul und Silber über die 800 Meter Freistil. Und dieses Silberrennen über die 800 Meter Freistil ist eins, das sicherlich im Gedächtnis bleiben wird und das ich hier mal wieder nach vorne kramen möchte, denn es war diese 16 Bahnen, diese 8 Minuten High-Level-Entertainment gegen Simona Quadarella. Zug um Zug, Synchronschwimmen auf Weltniveau hatte ich das damals genannt und dabei bleibe ich auch. Das ist dieses Rennen war wirklich allerbeste Unterhaltung und absolute Werbung für den Schwimmsport und auch ein Rennen, das uns bei den Olympischen Spielen in Paris nochmal einholen soll. Nee, nicht bei den Olympischen in Paris, sondern bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest jetzt nochmal einholen sollte. Doch bevor wir dahin kommen, folgte auf die WM als nächstes schwimmerisches Highlight die deutschen Meisterschaften in Berlin. Und dort für mich noch irre präsent vier habe ich aufgeschrieben. Das eine ist der Fast-Weltrekord von Lukas Mertens über die 400 Meter Freistil, wo, also einer der Momente, wo gefühlt alles still wird um einen herum. Ich weiß, es war ein irrer Lärm in der Halle, auch hinter den Kulissen standen wir dort und es war ein Moment dessen, wo fast allen die Worte gefehlt haben, was wir dort sehen. Und also wir hätten fast einen 400 Kraul Weltrekord gesehen, den von Paul Biedermann. Und das ist absolute Wahnsinnsshow. Das also ihr merkt schon, dass mir fehlen da fast immer noch die Worte, um das irgendwie in Relation zu rücken, weil das ist so absurd schnell, was da im Wasser abläuft. Ich meine, seit 15 Jahren, jetzt seit 16 fast, beißen sich alle, die dort kamen, daran die Zähne aus. Und wir waren dort Zeugen eines Ereignisses, das diesen Weltrekord fast aus den Büchern getilgt hätte. Das war absoluter Wahnsinn. Und zeigte schon, auf welchem Weg Lukas eigentlich ist Richtung Paris und hoffentlich auch in den kommenden Jahren. Dann natürlich ganz am Ende als Einzelrennen die Olympia-Qualifikation über 100 Rücken von Marek Ulrich. Absoluter Gänsehautmoment. Das war auch richtig beeindruckend und einnehmend. Auch etwas, das weit über die Schwimmbubble hinaus Schlagzeilen gemacht hat, weil es genau das, also weil es so viel Atmosphäre und Spannung dort transportiert worden ist, die ganz, ganz lange in Erinnerung bleibt. Dieses Ein-Mann-Rennen gegen die Uhr, 53 Sekunden, volle, und dann noch natürlich mit dem, ja, beides. Also beides wäre vermarktbar gewesen und beides wäre gleichermaßen fast im Gedächtnis geblieben, ob es jetzt Erfolg oder Misserfolg gewesen wäre. Das war auch beeindruckend zu sehen. Misserfolg ist das Stichwort für die dritte Sache, nämlich Ramon Klenz und David Thomasberger haben es wieder und wieder versucht, sich über die 200 Meter Delfin ins Olympiateam zu schwimmen und sind wieder und wieder daran gescheitert. Das war schon heartbreaking. Also es war wirklich herzbrechend, das mit anzusehen, weil sie vor allen Dingen auch wieder und wieder auf die gleiche Art und Weise gescheitert sind. Das war offensichtlich der Gameplan, die Renneinteilung, die dort im Vorfeld ausgemacht worden war, und es hat wieder und wieder nicht gereicht. Das war schwer mit anzusehen von außen, weil man gefühlt immer schon wusste, wie das Ganze ausgehen wird und trotzdem mitfiebert und es ja jedem Einzelnen gönnt. Also das ist echt nicht so cool, also nicht schön, zusammen auch mit dem Foto von der Siegerehrung, was dann existiert. Ich glaube, David hat gewonnen, ist deutscher Meister geworden, Ramon Zweiter, und die stehen beide mit so glasigen, leeren Augen auf dem Siegerpodest, dass da ist 0,0 Freude zu sehen. Das ist nur Pflicht, das war wirklich harte Kost. Genauso harte Kost wie für die Betroffenen in den Staffelplätzen. Und da erinnere ich mich, dass eine Maja Werner und ein Ole Mats Eider um Hundertstel Entscheidungen an einem Staffelplatz bei den Olympischen Spielen in Paris gescheitert sind. Und auch das war wahnsinnig viel Rechenarbeit am Beckenrand und dann am Ende natürlich die entsprechende Enttäuschung in den Gesichtern und in den Lebensläufen der beiden. So waren Maja und Ole nicht bei Olympia mit dabei, dafür aber ein ziemlich großes Team des Deutschen Schwimmverbandes, das sich im Becken und in der Seine und im Synchronschwimmbecken und auch beim Wasserspringen und auch beim Wasserball, ich weiß, dort positionieren konnte. Weil ich jetzt ehrlicherweise gar nicht weiß, ob die Wasserballer sich überhaupt qualifiziert haben. Ich glaube fast nicht, aber nicht mein Steckenpferd, deswegen machen wir hier Schwimmsport. Und die Olympischen Spiele waren wirklich ein Feuerwerk der guten Leistung. Das muss man so sagen, weil bereits zur Halbzeit von Paris 2024 war die Bilanz besser als bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Mit einem Durchschnittsalter der Mannschaft von gerade einmal 23 Jahren. Es war ein extrem junges Team mit so vielen Top-Leistungen, dass einige, die sonst für Schlagzeilen gesorgt hätten, ja fast schon beinahe untergehen. Ich denke mal, die Medaillen, die es für den DSV in der Seine und in der La Défense Arena gewonnen wurden, die habt ihr sicherlich noch im Kopf. Das sind aus der Seine hat Oliver Clement WM-Olympia Silber gefischt im Freiwasser. Dazu kam eine Bronzemedaille von Isabel Gose über die 1500 Meter Freistil und ein Lukas Mertens, der die Goldmedaille gewann über die 400 Meter Freistil und damit den ersten, ich glaube, männlichen Olympiasieg seit 88 und den ersten Olympiasieg überhaupt seit 2008. Direkt am ersten Wettkampftag holte er das erste Gold und die erste Medaille überhaupt für die gesamte deutsche Olympiamannschaft, also alle Sportarten, sportartübergreifend. Und so ein kalter Fisch musst du erstmal sein, da als Topfavorit am Ende auf die Startbrücke zu gehen, auf den Startblock zu steigen und dann das Ding auch nach Hause zu schwimmen. Man hat gesehen, welche Taktik dort war, und Lukas hat das richtig sauber ins Ziel gebracht. Generell diese Olympischen Spiele für Lukas, die haben ihn in der absoluten Weltspitze etabliert, und ich gehe fest davon aus, da wird er in den kommenden Jahren noch bleiben. War jetzt ein extrem schwieriges Halbjahr nach all den Medienterminen, nach Olympia, mit Sicherheit auch in ein kleines Loch gefallen und so weiter und so fort. Mal gucken, was in Singapur geht, aber die Reise von Lukas wird noch nicht zu Ende sein, der sich danach mit dem Satz zitieren ließ, ich bin doch nur so ein Junge aus Magdeburg. Und es mag sein, dass du aus Magdeburg bist, aber auf gar keinen Fall bist du nur so ein Junge, sondern ein ganz besonderer Junge. Denn auch über die 200 Meter Freistil, einen Tag oder anderthalb Tage später, Vorlauf, Halbfinale, Finale, mit einem absoluten Selbstmordkommando im Finale ins Wasser gesprungen, krasses Tempo vorne weg und musste sich dann einholen lassen, weil es nicht gereicht hat nach den 400 Kraulen, nach zu wenig Schlaf, nach all dem Trouble, der dort war. Aber auch hier, ey, beste Unterhaltung. Großartig. Dazu kommt das 200 Meter Rücken, Finale mit der 200 Freistilstaffel. Absoluter, das Gesicht, die überragende Figur im DSV-Team. Aber in seinem Schatten wahnsinnig viele andere gute Leistungen. Oliver Clement stand im 400 Meter Freistil-Finale, war damit in der ersten Entscheidung des Schwimmens und in der allerletzten Entscheidung des Schwimmens beteiligt. Gehörte in beiden zu den besten 8 bei diesen Spielen über die 400 Meter Freistil. Es stand mit Leonie Mertens, eine erst 20-Jährige, im Olympiafinale, die damit in die Fußstapfen von Isabel Gose tritt, die 2021 ihrerseits die jüngste deutsche Aktive im Schwimmfinale gewesen war in Tokio. Jetzt mit Leonie Mertens eine würdige Nachfolgerin gefunden hat. Sven Schwarz stand im 800 Meter Kraulfinale. Dazu kommen Melvin Imudu und Lukas Matzerath, die über die Bruststrecke, über die 100 Meter beide ins Finale schwammen. Generell die langsamen Brustschwimmer, langsamen Anführungszeichen, waren für alle gleiche Bedingungen, aber die Brustschwimmer waren schon auffällig langsam, auch im internationalen Vergleich. Melvin wird Vierter in diesem Olympiafinale, schwimmt auch nur hauchdünn, hauchknapp an einer Medaille vorbei, ähnlich wie Angelina Köhler, auch das sei hier nochmal erwähnt, weil so vierte Plätze auch immer wahnsinnig schnell untergehen, aber da haben wir so viele Finalteilnahmen gesammelt. Gleiches gilt für Cedric Büssing und Joscha Salchow, die über die 400 Lagen, 100 Kraul bis ins Finale vordringen, beide deutschen Rekordschwimmen. Joscha im 100 Freistilfinale, Cedric im Vorlauf über die 400 Meter Lagen. Wow, also auch Cedric, erste Olympiateilnahme, da fehlen einem fast die Worte. Es schwimmen sich mit Nicole Meyer, Julia Mozinski, zwei neue Frauen ins Rampenlicht, in den DSV-Kader, in die Staffelsäulen rein. Und ja, wenn wir jetzt ganz viel über Erfolge reden, dann müssen wir auch ein bisschen über Misserfolge reden, denn Florian Wellbrocks leistungstechnische Abstinenz bei diesen Olympischen Spielen wird auch lange im Gedächtnis bleiben, so ehrlich muss man sein. Und das langsame Becken in Paris war natürlich auch Riesenthema, mehr Mythos als Realität. Das haben wir, glaube ich, am Ende gesehen beim 100-Kraul-Weltrekord von San Le Pan, der dort mit einer Körperlänge Vorsprung das Rennen gewann und Olympiasieger geworden ist. Und wir waren Zeugen des Aufstiegs von Leon Marchand und Summer McIntosh, die zu den Gesichtern der aktuellen Schwimmgeneration hier in Paris gereift sind. Ich glaube, das kann man sagen, dass die beiden wohl jetzt rund um den Globus in der Schwimmerszene erkannt werden, geliebt werden und um Autogramme gebeten werden. Dann gab es zum Jahresende die Kurzbahn-WM in Budapest als internationales, weltumspannendes Highlight. Und da waren wir gerade bei Olympia schon mal kurz bei Weltrekorden geblieben. Das war jetzt hier in Budapest noch um einen Faktor 5000 Millionen beeindruckender, wie viele Weltbestmarken dort gefallen sind. Also da war zu sehen, welchen Riesensprung der Schwimmsport in den vergangenen Jahren gemacht hat und wie gut die deutschen Athletinnen und Athleten auf der Langbahn dort mithalten können. Das möchte ich jetzt bei der Kurzbahn-WM fast mal schon ausnehmen, weil dort das Olympiateam zwar großflächig vertreten war, aber in der absoluten Mehrzahl der Fälle auch weit weg von dem, was sie bei Olympia geleistet haben und leisten konnten. Zu Recht, nach langer Pause, nach etwas Erholung, der Weg bis LA 2028 ist sehr weit. Aber ein Highlight gab es auf jeden Fall und das ist Isabel Gose, die sich endlich, möchte man sagen, endlich, nach den Erfolgen von Doha, nach den Erfolgen aus Paris, hier in Budapest zur Weltmeisterin krönt über die 1500 Meter Freistil. Gewinnt sie das Duell gegen, ist das dort? Ich muss jetzt lügen. Über die 1500 Meter Freistil wird sie Weltmeisterin. Ich glaube, das Duell gegen Quadarella war bei den Olympischen Spielen über die 1500 Meter Freistil, wo es ihr gelang, sie das erste Mal zu besiegen. Aber das möchte ich jetzt vielleicht auch das ein oder andere vielleicht tatsächlich durcheinander bringen. Nichtsdestotrotz, Isabel Gose wird hier Weltmeisterin über die 1500 Meter Freistil. Und dieses Gold strahlt mal richtig, richtig fett und unterstreicht, nicht unterstreicht, sondern ist wirklich wohlverdient an ihrem Hals endlich angekommen. Da gibt's keine Diskussion. Also was dort über die letzten Jahre gewachsen ist und was sie sich erarbeitet hat über die letzten Jahre, ist wirklich aller Ehren wert und wird jetzt hier mit dem WM-Titel endlich gekrönt. Eine Olympiamedaille steht da vielleicht sogar noch. Man möchte das gar nicht aufwiegen, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist Banane. Aber Weltmeisterin sich nennen zu dürfen, ist nochmal etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Damit beginnt das Jahr 2024 mit einer Goldmedaille und es endet 2024 mit einer Goldmedaille. Das ist eigentlich eine schöne Klammer, was man sich so als Narrativ immer wünscht und was man hier drumherum packen kann. In diesem Schatten wird Florian Wellbrock in Budapest noch zweimal Vize-Weltmeister, rehabilitiert sich ein bisschen von den Erfahrungen, die er bei Olympia machen musste, tragischerweise. Und das auch mit sehr, 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 sehr guten Zeiten. Also das war nicht so, dass dort in Abstinenz von Welt oder von Konkurrenz im Weltmaßstab so eine Goldmedaille abgefallen ist, in Anführungsstrichen, sondern das waren beeindruckende Zeiten, die Flo hier ins Wasser gelegt hat. Und so schnell war er schon ziemlich lange nicht mehr gewesen. Außerdem von der WM in Budapest, die Frauen überzeugen erstmals seit langem wieder über die Sprintstrecken. So, und jetzt hat mir Isabel Gose keine Ruhe gelassen. Kurze Nachforschung über die 1500 Meter Freistil in Budapest hat sie auch Simona Quadarella hinter sich gelassen und geschlagen, gewann vor ihr. Gleiches gilt aber auch für die Medaille, die sie in Paris gewinnen konnte über die 1500 Meter Freistil, über die Bronzemedaille. Dort ließ sie auch Quadarella hinter sich. Gut, haben wir das einmal gerade gezogen? Gott, ich kann das nicht so stehen lassen. Genau, verzeiht mir den kurzen Fauxpas. Dann gab es aber auch noch im Nachwuchs einige Entwicklungen, die hellhörig werden lassen im letzten Jahr, nämlich die Junioren-Europameisterschaften. Dort gab es ein riesiges Team, das an den Start gegangen ist in Vilnius, belegte am Ende auch Platz 2 in der Mannschaftswertung. Und da gab es einige Namen, die herausgestochen haben und glänzende Augen machen für die Zukunft. Allen voran Johannes Liebmann, der mit reichlich Edelmetall dekoriert wieder zurück nach Deutschland fliegen konnte, unter anderem auch über die 400 Meter Freistil Bronze gewann und dabei den deutschen Jahrgangsrekord von Sven Lutschewski eingestellt und unterboten hat. Ein Rekord, glaube ich, aus dem Jahr 82, wenn ich mich nicht völlig irre, also wirklich uralt Rekord. Dann gab es eine einzige Goldmedaille für das DSV-Team, die gewann Lena Ludwig für die Heidelbergerinnen, die dort sich über die Goldmedaille freuen konnte. Oh Gott, kurz mal die Worte verloren. In einem wirklich beeindruckenden Rennen über die Halbfinals, glaube ich, als Erste ins Finale geschwommen und dann dort diese Favoritenrolle in die Anschlagmatte gebracht. Michael Rahl schwamm über die 100 Meter Freistil 48,7. Da wächst jemand im Männersprint heran, der von hinten das Feld ein bisschen aufrollt. Dazu werden wir gleich noch kommen. Außerdem Linda Roth, die über die 200 Meter Lagen Vierte bei dieser JDM wurde, gleichzeitig aber auch bei den DJM die EJEM-Norm schwamm, der offenen Klasse über die 200 Meter Freistil und über die 200 Meter Lagen einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufstellte. Lise Seidel schwamm sich hier auch bei den JTM und über das ganze vergangene Jahr weiterhin in den Mittelpunkt über die Rückenstrecken und ist hoffentlich endlich die ersehnte Wachablösung auf den Rückenstrecken zusammen mit Maja Werner, die ja beide über die 200 Meter Rücken auch unter der Europameisterschaftsnorm in der offenen Klasse geblieben sind. Dann gab es bei den DKM noch die Auferstehung der Alina Bajewic. Hurray! Auch da dürfen wir vielleicht Großes erwarten in den kommenden Jahren. Und ansonsten schwammen sich nach vorn Martin Frede, Artem Selin, Ole Mats Eidam über die Kraul-Sprintstrecken. Ole ja auch derjenige, der bei der dramatischen Olympia-Quali um nur eine Hundertstel aus dem Team des DSV oder das Team des DSV verpasst hat. Nina Jazzi, Luka Nick Armbruster sind auch diejenigen, die hier im neu sich prominent nach vorne geschwommen haben. Jazzi mit der ersten Teilnahme bei der Kurzbahn-WM jetzt in der offenen, bei Weltmeisterschaften mit ihrer ersten Teilnahme, war auch Bestandteil des EM-Teams. Luka Nick Armbruster bei deutschen Meisterschaften und Olympischen Spielen richtig, richtig schnell unterwegs gewesen. Cornelius Jahn, der jetzt in den USA trainiert, hat über die Rückenstrecken seinen Stempel hinterlassen und Finn Wendland macht sich über die Langstrecken dran, den Rückstand zu Cedric Büssing aufzuholen und zu verkleinern. Generell finde ich im vergangenen Jahr aufgefallen, dass bei den Frauen so wenig Elite da ist, dass die Herausforderinnen sehr, sehr schnell in die erste Reihe schwimmen. Und wenn man sich dort mal die Mühe macht, und die habe ich mir jetzt kurz gemacht, mal so Name-Dropping über die Delfin-Strecken, dann ist es eine Angelina Köhler und danach wird es schon ziemlich dünn, was so europäischen oder Weltmaßstab angeht. Über die Rückenstrecken sind es jetzt mit Lise Seidel und Maja Werner zwei Sportlerinnen, die sich auf EM-Niveau geschwommen haben, wo aber der Anschluss zur Weltspitze oder zum Welthalbfinale, sagen wir mal, echt noch ein Stückchen zu gehen ist. Über die Bruststrecken wird es hinter Anna Elend auch noch sehr, sehr dünn. Dort haben sich Lena Ludwig, Hannah Schneider in Lauerstellung gebracht und Kim-Emily Hergle trainiert in den USA an ihrem Comeback im DSV-Team. Über die Kraulstrecken sieht es nicht ganz so dünn aus. Das ist klar, mit Isabel Gose, Leonie Mertens sind die Langstrecken echt gut besetzt. Celine Rieder mischt da auch noch mit. Dann auf die etwas kürzeren runtergebrochen mit Nicole Meyer, Nina Jazzi, Julia Mozinski, Nele Schulze, Nina Holt. Ist dort eigentlich für reichlich Konkurrenz gesorgt. Und über die Langstrecken wird es dann ganz jung mit Linda Roth, Kim Hergle, Noelle Benkler und auch Nele Schulze, die das meiner Meinung nach zumindest über die 200 Lagen deutlich mehr in Angriff nehmen sollte. Bei den Männern ist es ein deutlich härterer Kampf und da fällt es sehr, sehr schwer zu überlegen, welche Strecke dort zurzeit echte Lücken aufweist. Es sind vielleicht die 200 Meter Delfin. Über die 100 Delfin sitzt KJ Winkler, Luka Nick Armbruster, Erik Friese. Die Rückenstrecken sind am ehesten dünn besetzt. Dort gibt es mit Ole Braunschweig jemanden, der seit Jahren die Fahne hochhält für den DSV. Dahinter machen sich Vincent Passek, Oskar Schildknecht als seine Trainingskameraden in Berlin stark. Dazu kommt Christian Diener, der einfach nicht aufhören will zu trainieren und schnell zu schwimmen. Gerne noch viele Jahre so weitermachen. Und Cornelius Jahn, da bin ich gespannt, was er Richtung Singapur 2025 ins Wettkampfbecken bringen wird. Über die Bruststrecken ist mit Melvin Imodu, Lukas Mazerat, beide Stellen eigentlich besetzt über die 100 Meter. Über die 200 Meter hat sich Mathis Schönung mit markigen Ansagen bei den Kurzbahnmeisterschaften in Stellung gebracht. Über die Kraulstrecken, Salcho, Armbruster, Miroslav, Lukas Mertens, Sven Schwarz, Arne Schubert, Florian Wellbrock, Clement Liebmann, Peschke, Reintke, also da ist viel, viel los im Becken. Und über die Langstrecken sind Cedric Büssing, Finn Wendland, die dort im Moment ganz vorne mitmischen. Also bei den Männern ist es gerade eine richtig, richtig große Breite, bei den Frauen sind da doch ein paar Lücken zu erkennen. Das war's aus sportlicher Sicht und das persifliert so ein bisschen, was ich vorhin sagte, es wird ein kurzer, aber subjektiver Jahresrückblick. Man muss aber sagen, politisch ist 2024 nicht so viel passiert. Es gab zwei Gerichtsurteile, die den DSV in den kommenden Jahren noch belasten werden, nämlich im Missbrauchsfall Jan Hempel und um die Entlassung von Lutz Buschko. Bei Jan Hempel wurde das Ganze deutlich öffentlicher diskutiert als bei Lutz Buschko. Dort ging es um 600.000 Euro insgesamt Wiedergutmachung, die der DSV zu zahlen hat. Bei Lutz Buschko wurde das Ganze dann doch am Ende, glaube ich, in Hinterzimmern im Stichtungsverfahren verhandelt und offizielle Zahlen sind da meines Wissens nach nicht nach außen gedrungen, aber auch hier wurden 600.000 Euro Kompensation kolportiert, macht insgesamt 1,2 Millionen Euro Kosten für den DSV, die über die kommenden Jahre hinweg abzutragen sind. Aufgaben, mit denen sich das neue Präsidium und die neue Vorstandsverbandsstruktur beschäftigen muss. Denn es gibt jetzt ein hauptamtliches Präsidium oder einen hauptamtlichen Vorstand, das von einem Präsidium unterstützt wird. Oh Gott, oh, fieses Halbwissen. Eines von beiden ist hauptamtlich und das andere ist ehrenamtlich. Dort gab es jetzt auch eine Klausurtagung, wo festgelegt wurde, dass sich der... Ach, jetzt gucken wir doch kurz nach hier, das ist auch... Alles sonst halbgares Wissen. So, es gab nämlich eine Klausurtagung, eine dreitägige Klausurtagung, bei der beschlossen wurde, dass es mehr mediale Aufmerksamkeit für den Schwimmsport geben soll. Und es ist ein hauptamtlicher Vorstand, der von einem ehrenamtlichen Präsidium begleitet wird. Die waren dort, haben sich im Vorstand und Präsidium zusammengesetzt und unter anderem dieses beschlossen. Und dann sind es noch zwei Sachen im globalen Schwimmen, über die wir reden müssen. Das eine ist, dass in den USA gerade eine ganz große Bewegung, hauptsächlich von einer Einzelperson getragen wird, die Schwimmwettbewerbe auch außerhalb der Olympischen Spiele mehr in den Fokus zu rücken, bei den sogenannten Dual Meets. Dort soll viel mehr transportiert werden, wie geil Schwimmen sein kann, mit durchaus beträchtlichem Erfolg, mit zahlreichen Zuschauerrekorden, die da bei 1.000 bis 2.000 Zuschauenden bei den Dual Meets liegen. Liegt auch in der Tatsache begründet, dass diese Wettbewerbe so mit roundabout, glaube ich, 2 bis 3 Stunden eine durchaus vertretbare Länge haben. Nicht wie in Deutschland, wo es dann 6, 7 Stunden sind mit ausschließlich 30 Vorläufen, 100 Meter Brust. Das ist ja dann ein bisschen langweilig, ehrlicherweise. Plus dem, dass dann dort in Arizona zum Beispiel mal Bierbänke und ein Biergarten aufgebaut worden ist, von denen man aus dem Schwimmgeschehen frönen kann, möchte ich mal sagen. Also das ist schon echt interessant und da müssen wir uns hier auch was einfallen lassen, wie wir die ganzen Schwimmwettbewerbe und diesen Hype, der da möglicherweise entstanden ist und die Gesichter, die wir haben, wie wir die präsentieren und mehr in den Vordergrund rücken. Das kann durch Autogrammstunden sein, wie bei den Kurzbahnmeisterschaften in Sachsen-Anhalt in Dessau oder auch in Berlin stattfindet oder andere attraktive Formate, die ja immer mal wieder Eingang finden in das Wettkampfprogramm. Schlussendlich kann es aber nur eigentlich darüber gehen, dass hier auch auf oberster Ebene am Ende des Tages mit entsprechender Leistung überzeugt wird und mit spannenden Wettbewerben und mit einer sehr, sehr guten Präsentation. Weil wir gerade einmal in den USA waren, gab es im vergangenen Jahr auch eine Doping-Enthüllung, angetrieben unter anderem von Hajo Seppelt und seinem Team der Dopingredaktion der ARD Sportschau, die enthüllten, dass vor den Olympischen Spielen in Tokio 2021 21 chinesische Schwimmer und Schwimmerinnen positiv auf Trimetazidin getestet worden sind. Und das war eine ganz schöne Bombe, die eingeschlagen hat. Und da war schon abzusehen, dass mit all dem Verhalten, das dort dran hing, sprich mit dem Verhalten der chinesischen Anti-Doping-Agentur und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, das nicht in Kürze ausgestanden sein wird. Es gab dann einen mehr oder weniger öffentlichen Krieg zwischen der Welt-Anti-Doping-Agentur und der US-amerikanischen Anti-Doping-Agentur, der immer noch nicht ausgestanden ist und jetzt unter anderem dafür sorgt, dass die USADA ihren Anteil an der Unterstützung der Welt-Anti-Doping-Agentur nicht gezahlt hat. Und da fehlen jetzt mal eben der WADA 3,1 Millionen Euro im Budget. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass die USADA selbstständig Ermittlungen anstellt, weil die WADA unter anderem den Ausführungen des chinesischen Anti-Doping-Agentur hier mit diesen chinesischen Schwimmerinnen und Schwimmern einfach Glauben geschenkt hat und die Ausführungen, wie denn das Trimetazidin ins Essen und in die Sportler gekommen sein könnte, so glaube ich, ist die richtige Zeitform, das war sehr an den Haaren herbeigezogen und ist von eigentlich keinem glaubwürdigen Experten auch nur ansatzweise gestützt worden. Sprich, dass einer der Köche Trimetazidin in der Küche dabei hatte, das dann ins Essen gelangt ist und daraufhin über die Nahrung von den Sportlern aufgenommen worden ist. Und das Ganze wurde nachgewiesen, indem Monate später an der Abzugshaube und an den Gewürzstreuern Spuren davon gefunden worden sein sollen. Und das ist ungefähr genauso unglaubwürdig, wie das Ganze jetzt hier auch klingt. Da ist keine Pointe dabei. Und das beschäftigt jetzt hier den Schwimmsport und die Dopingbekämpfung weiterhin. Was bleibt im Swimcast von 2024 eigentlich hängen? Ich glaube, oder für mich, das Spannendste im vergangenen Jahr waren tatsächlich, wenig überraschend, denke ich mal, die beiden Erfahrungen als Kommentator im Livestream, sowohl bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften als auch bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, dort dann noch gleichzeitig mit Interview-Erfahrung sammeln, vor der Kamera am Siegerpodest, was ich eine grundsätzlich herausragende Idee finde, weil es die Sichtbarkeit und die Authentizität der Schwimmerinnen und Schwimmer fördert und viel mehr in den Vordergrund rückt. Die DJM wegzumoderieren, das war ein ganz schöner Akt gewesen. Da passt da am Ende auch eigentlich kaum noch die Stimme so wirklich. Also da nochmal danke an all die Kolleginnen und Kollegen, die mich medikamentös versorgt haben, damit auch am fünften und letzten Wettkampftag die Stimme noch präsentabel war für die Live-Übertragung. Live ist auch so ein bisschen das Stichwort oder Übertragung. Ebenfalls hängen geblieben sind Interviews in der Mittagspause. Erinnere ich mich noch, Sven Schwarz aus Doha habe ich auf jeden Fall in der Mittagspause auf Arbeit interviewt. Ich weiß nicht, Lukas Matzerath glaube ich auch. Nee, das könnte später gewesen sein, spät abends. Spät nachts, ich glaube mit Jan Wolfgarten war das gewesen. Haben wir ungefähr um 22 Uhr noch das Interview geführt. Auch das weit weg von der normalen Arbeitszeit, die man so hat. Und ansonsten, all diese Aufzeichnungen, die hier sind, was dann doch manchmal etwas hakelig ist mit Terminabsprachen oder ähnlichem, was dann weit sich manchmal nach hinten verschiebt oder es passt nicht so richtig in den Tagesablauf. Und dann weiß ich noch, dass ich vor Weihnachten in der letzten Folge auch nachts nach dem Training noch da saß und hier ins Mikrofon gesprochen habe. Alles gern, alles immer mit einem Lächeln im Gesicht und Consistency is key, heißt es ja so schön. Also immer wieder man muss auch mal durch die harten Zeiten durchbeißen ein bisschen, denn Durchhaltevermögen, so, das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Durchhaltevermögen als Schlüssel zum Erfolg. Es waren auch wahnsinnig viele schöne Stunden und Erlebnisse in der Halle. Wir durften zum Beispiel Julia Mozinski erzählen nach ihrem 200-Kraul-Rennen, dass sie damit die Einzelnorm für die 200 Meter Freistil geknackt hat für die Olympischen Spiele. Das war mega cool, ihr das zu erzählen. Auch dort generell die Interviews zu führen. Ich meine, da steht man dann dort mit den Kollegen auch von der ARD, von der Sportschau und so. Das sind jetzt durchaus Sachen, die hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht träumen lassen, dass das mal irgendwie dahin geht, dass man dort in den Austausch kommt und dort gemeinsam steht und sich um die Stimmen und O-Töne balgt, damit man irgendwie die bestmögliche Aufzeichnung und den bestmöglichen Ton hat und vielleicht auch seine Frage nochmal eben los wird an einen Florian Wellbrock, der doch immer ein äußerst gefragter Gesprächspartner ist. Naja, und so bleibt am Ende die Frage eigentlich übrig, ob wir 2025 die weitere, ich habe es hier, Auferstehung des Schwimmens erleben werden. Denn es geht voran, leistungstechnisch und ich glaube auch medial, so in der Präsentation mit den Gesichtern, die da sind, würde ich mir wirklich wünschen, dass das Ganze mehr seinen Weg nach außen findet. Und ich glaube, was auffällig ist auf jeden Fall mit den Erfolgen, die jetzt da waren, die am Ende des Tages für mich auch im Rückblick ganz, ganz klar die Negativschlagzeilen überstrahlen, steigt auch die Sichtbarkeit, sei es jetzt über das Regionalfernsehen, dass ein Melvin Imodu vielleicht mal Schwimmstunden gibt irgendwo in Potsdam oder auch bei Schwimmcamps mit dabei ist, dass sich dort vermehrt Sportler und Sportlerinnen an den Beckenrand stellen und ihr Wissen weitergeben, sei es über Autogrammstunden, sei es über Interviews in diversen anderen Podcast-Formaten, wo dann der Schwimmsport mehr Sichtbarkeit findet, auch mal in der Sportschau stattfindet, im Sportstudio stattfindet, dort auch bei den Sportlerwahlen eine Rolle spielt, in Baden-Baden, wenn Lukas Mertens, glaube Dritter ist er geworden, bei der Wahl zum Sportler des Jahres, bei den Stadtsport und so weiter und so fort, wenn dort diese Erfolge, die im Becken sind, sich nach draußen transferieren in die öffentliche Wahrnehmung, dann ist das jetzt der Punkt, wo wir echt etwas draus machen müssen, sprich, wo wir das Geld reinholen müssen, um den Schwimmerinnen und Schwimmern zu ermöglichen, diesen Sport derart professionell zu betreiben, dass sie auch in den kommenden 3 Jahren nach Karriereende oder 5 oder 50 Jahren keine finanziellen Sorgen haben, dann sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg und das bin ich gespannt, ob sich das 2025 im nacholympischen Jahr, wo das nicht so im Fokus steht, dieses eine riesengroße Event, fortsetzen wird. Ja, und weil wir jetzt einmal schon über das kommende Jahr gesprochen haben, kommen wir zu den News der letzten 3 Wochen. Und da gibt es nämlich vor allen Dingen eine Nachricht, die beachtenswert ist. Und zwar, wenn wir rausblicken auf 2025, dann erwarten uns viele Highlights. Es gibt die deutschen Meisterschaften im Schwimmen, es gibt die im Mai sind die, im Juni dann die DM im schwimmerischen Mehrkampf, die DJM und die U23 Europameisterschaften in Samorin in der Slowakei. Da geht's dann mehr oder weniger nahtlos zwei Tage später, Anfang Juli weiter mit der JEM, mit den Junioren Europameisterschaften. Dann kommen im Juli die World University Games, im Juli das AYOF in Skopje, das European Youth Olympic Festival, Juli, August dann die Weltmeisterschaften in Singapur. Und wir beenden diese Saison, die Schwimmsaison, mit der JWM in Otopen in Rumänien Mitte August. Und dann geht's im November weiter mit der DKM, Dezember eine Kurzbahn-EM, dann kommt die DMSJ und am 13., 14. Dezember endet das Wettkampfjahr, das kalendarische, mit der DMS der ersten und zweiten Bundesliga. Also viele, viele Highlights, die hier doch anstehen und die wir, ja, die hoffentlich ihren Weg in die Öffentlichkeit finden werden. Doch entscheidend ist ja auch, wer darf dort mitschwimmen. Und da hat der DSV jetzt die Quali-Zeiten veröffentlicht und überraschenderweise sehr zur Freude aller Berichterstatter, und ich schließe mich da ein, möchte ich sagen, vielen, 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 vielen Dank. Die Quali-Fenster sind einigermaßen einheitlich. Sie enden alle am 4. Mai 2025. Und was ist am 4. Mai 2025? Der letzte Tag der deutschen Meisterschaften. Halleluja! Nachdem es dort in den vergangenen Jahren immer wieder das absolute Chaos gab mit Fenstern, die völlig unterschiedlich waren, je nachdem, welches Highlight man angestrebt hat, wie alt man war, macht es jetzt hier den Fokus deutlich leichter. Am 4. Mai Tür zu, dann wissen wir, wer bei Weltmeisterschaften, Junioren, Europameisterschaften, AYOFs, U23 EM nominiert werden kann und starten könnte. Ein Hakenfuß hat das aber. Ich glaube, Hakenfuß heißt das nicht. Ein, wie auch immer. Ein Hakenfuß. Ich bin bekannt für Sprichworte, nee, egal. Ein Hakenfuß hat das Ganze, denn bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gibt es eigentlich nichts mehr zu gewinnen. Und da kann man sich schon fragen, entwertet das eigentlich nicht die deutschen Jahrgangsmeisterschaften? Die sind 6 Wochen nach den deutschen Meisterschaften und letzten Jahre haben schon gezeigt, sind die deutschen Meisterschaften, die Qualifikation für den Wettkampfhöhepunkt, dann geht's ins Trainingslager für 3 oder 4 Wochen und dann kommen die Aktiven wieder und starten bei den DJM in Berlin. Dann auch entsprechend halb fit in der Regel und ehrlich gesagt hat die DJM generell ein Problem, dessen Diskussion jetzt hier viel zu weit führen würde, aber das verschärft die ganze Situation in meinen Augen nochmal zusätzlich. Was ich schön finde ist, trotzdem trotz dieser Qualitäten, das macht das Ganze übersichtlicher, es ist sichergestellt, dass zu den deutschen Meisterschaften alle da sind und alle fit sind, also auch die Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten, was es wiederum ja dann für die Fernsehpräsenz attraktiver macht. Also ich kann den Schritt durchaus nachvollziehen. Ob ich den jetzt uneingeschränkt gut finde, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und da gehört man vielleicht schon raus, tue ich nicht unbedingt. Möchte auch nochmal betonen, wenn jetzt irgendjemand zu den deutschen Meisterschaften vielleicht einen gebrochenen Fuß hat oder eine Kniescheibe, die rausgesprungen ist, Grüße gehen raus. Du wirst wissen, wer da angesprochen ist. Ausnahmeregeln, dass man sich auch bei den DJM noch qualifizieren kann, werden sich schon irgendwie finden lassen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie schnell muss ich denn jetzt schwimmen, um bei den Highlights anzutreten? Und ohne ganz tief einzusteigen, ein Blick auf die WM-Normen offenbart, dass diese vom DSV häufig schneller angesetzt sind als der FINA A-Cut. Und da stellt sich die Frage, sind wir eigentlich schon wieder so gut und so selbstbewusst, dass wir sagen, yay, der FINA A-Cut, der interessiert uns nicht, wir sind besser, wir wollen schneller sein. Ich denke nicht. Vielleicht noch bei den männlichen Brustschwimmern und auf den Langstrecken beim Kraulschwimmen. Aber ansonsten auf gar keinen Fall. Also verstehe ich nicht so ganz. Wird aber klarer, was zu dieser Aktion führt, wenn man dem Vorstands- oder einem der Vorstandsmitglieder, nämlich Christian Hansmann, zuhört, der sich gegenüber German Aquatics wie folgt geäußert hat. Denn er sagte dort völlig zu Recht, auch sind die Qualifikationszeiten für die WM 2022 in Singapur diesmal wieder strenger als der A-Cut des Weltverbandes. weil wir auch die Kosten bei so einer teuren Reise ins Verhältnis setzen müssen. Auch das JEM-Team wird sicher kleiner sein müssen als zuletzt. Und in der zweiten Jahreshälfte werden wir den Gürtel dann vermutlich noch enger schnallen müssen. Im Becken müssen wir nun ein Sechstel einsparen. Ein Sechstel der Kosten, meint er damit, und das hat vor allen Dingen mit den Auswirkungen des POTAS zu tun. POTAS, schreckliche Abkürzung für Potenzialanalysesystem. Und das bescheinigt dem Beckenschwimmen nämlich weniger Potenzial als 2021. Und da möchte man vielleicht sogar sagen, nein, 2021 war das Potenzial vielleicht deshalb sehr groß, weil wir waren eher schlecht. Es stand Nachwuchs in den Startlöchern, der jetzt da ist, also sinkt das Potenzial. Das ist aber ein bisschen eine hanebüchene Argumentation, weil man damit doch eigentlich erfolgreiche Sportarten bestraft, weil sie ja gar nicht mehr so viel Potenzial haben können. Und da stößt so dieses System auch ein bisschen an seine Grenzen, sorgt am Ende des Tages jetzt aber dafür, dass man zwar strukturell beim DSV sehr, sehr gut dasteht und sehr, sehr gut abschneidet, auch weil dort eine Hauptamtlichkeit eingerichtet wurde. Es gab eine Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchfalls rund um Jan Hempel, das in einem Positionspapier gemündet ist, das viele gute und richtige Sachen enthält. Aber sportlich sieht man das wohl nicht so ganz. Und da steht der DSV jetzt vor einem sehr, sehr schweren Spagat, denn es wird trotzdem in neues Personal investiert. Eines dieser neuen Personale ist der neue Bundestrainer für die Mittel- und Kurzstrecken, Stefan Wittki. Außerdem soll es noch neues Personal geben im Bereich Bildung. Es wird ein neuer Chefbundestrainer gesucht, der das Ganze organisatorisch anleitet. Das will bezahlt werden, dieses Personal. Und das ist dann wiederum Geld, das fehlt für Trainingslagermaßnahmen, für Kaderförderungen, für Kader, die vielleicht kleiner werden. Und dort ist auch von Christian Hansmann relativ deutlich gesagt worden, Sportlerinnen und Sportler, die in den USA trainieren und dort ihren sportlichen Werdegang fortsetzen, die können nicht in die Kaderstruktur des DSV aufgenommen werden. Temporär, wenn es dann um die Qualifikation für internationale Highlights geht, keine Ahnung, ob dafür jetzt ein Kaderstatus unbedingt notwendig ist, aber da gibt es dann wohl Möglichkeiten, temporär aufgenommen zu werden, um in bestimmten Förderungen berücksichtigt werden zu können. Ja, das wird also alles ein bisschen gestrichen, dafür wird Personal aufgebaut und das muss man dann entscheiden, weil am Ende braucht man schon irgendwie die Schultern, auf denen Arbeit auch verteilt wird und die eine Organisation übernehmen und eure Dinge strukturell anleiten. Auf der anderen Seite müssen auch Sportlerinnen und Sportler gefördert werden über Trainingsmaßnahmen, über finanzielle Unterstützung, über Materialien und so weiter und so fort. Also das ist, ja, ich möchte da eigentlich nicht in seiner Haut stecken, weil das ist nicht einfach, dort die richtige Abwägung zu finden. Und nicht zu verwechseln, dieses POTAS-System ist noch nicht die Leistungssportreform, die erst noch kommen soll, wo unter anderem ja auch die Gründung einer Sportagentur mit dranhängt, was ein hochgradig politisches Drama ist. Das wird auch nochmal sehr interessant, weil dort geklärt werden muss, wer welche Plätze bekommt und wie viele Plätze besetzen darf. Sprich, wie viele Plätze in dieser Sportagentur werden dann am Ende von dem Sport nahestehenden Personen oder sportmitwirkenden Personen, sprich Athletinnen und Athleten, Athletensprechern und so weiter und so fort besetzt. Und wie viele Plätze bekommen dort eigentlich Politikerinnen und Politiker, die mit über die Finanzvergabe entscheiden dürfen. Das ist noch ganz weit weg, denn dort wird auch Christian Hansmann zitiert und sagt, er rechnet Ende 2026 mit der Einrichtung dieser Sportagentur, unter anderem deshalb, weil ja jetzt Ende Februar Neuwahlen anstehen. Und wie gesagt, vorher wurde erstmal neues Personal rekrutiert und einer davon ist der neue Bundestrainer für Sprint und Mittelstrecken, Stefan Wittki, der jetzt hier zum 1. Januar 2025 diesen Posten angetreten hat. Ist seit März 2022 Bundesstützpunkttrainer Nachwuchs in Essen, hat dort zusammen mit Nicole Endruschat die Topgruppe geleitet und sicherlich dort auch viel inhaltliche Führung mit übernommen und ist war vorher 8 Jahre am Landesstützpunkt in Dortmund tätig, hat von dort unter anderem Nina Sandrin Jazzi mitgebracht nach Essen, die jetzt in den vergangenen Jahren unter anderem Junioren-Europameisterin über die kurzen Straulstrecken geworden ist, viele sich immer wieder kontinuierlich weiterentwickelt hat. Ich denke mal, ist das Vorzeigeprojekt von Stefan, die Vorzeigesportlerin von ihm, sei es jetzt über die Qualifikation für die Europameisterschaften, über herausragende Leistungen in Deutschland mit der 52,95 Ende 2023, die sie bei der DMS schwamm, oder auch jetzt der Teilnahme bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest unterwegs gewesen. Unter anderem von Stefan auch damals betreut wurde Cedric Büssing, bevor er dann in die USA nach Indiana gegangen ist und jetzt hier immer, wenn er in Deutschland ist, weiterhin von Stefan betreut wird, sodass man ihm da zu Recht auch die Credits zusprechen kann, dass Cedric unter seiner Führung, mit seiner Führung zum Olympiateilnehmer und deutschen Rekordhalter über die 400 Meter Lagen gereift ist. Da gab es aber garantiert noch einen zweiten Kandidaten, der gerne, weiß ich nicht, den man für diesen Posten vorschlagen hätte können oder der so von außen auffällig ist, nämlich Lasse Frank in Berlin. Und da stellt sich schon ein bisschen die Frage, warum Stefan jetzt Bundestrainer geworden ist und nicht Lasse, weil ja auch Lasse mit Angelina Köhler, mit Ole Braunschweig, mit deren Entwicklung durchaus ganz, ganz starke Karten in seinem Blatt hat. Und in meinen Augen gibt's da vielleicht einen ganz entscheidenden Punkt, der infrastrukturell begründet ist, denn in meinen Augen ist Lasse sowas wie der Alleinunterhalter in Berlin. Er ist der Kopf dieses Berliner Stützpunktes und steht dort ganz oben an der Pyramide, delegiert von dort die Arbeit nach unten zu den Athletiktrainern, zu den Psychologen, zu den Coaches, an die Sportler, an die Assistenztrainer, an die Assistenztrainerinnen und so weiter und so fort, hat also ein richtig, richtig volles Arbeitspaket und garantiert einen Tag, wo war denn das jetzt letztens irgendwo im Interview gelesen, dass er auch easy peasy auf seine 60 Arbeitsstunden pro Woche hin und wieder kommt. Und demgegenüber hat Stefan Wittke in Essen aber Nicole Endroschat an seiner Seite. Das heißt, für Stefan ist es möglicherweise etwas leichter, Arbeitspakete abzugeben zugunsten neuer Aufgaben, die ihn jetzt als Bundestrainer beschäftigen werden. Man kann außerdem davon ausgehen, dass beide, also Lasse und Stefan, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Dort wird auch German Aquatics, kann man da zitieren, dass dort stand geschrieben, dass gemeinsam mit seinem Berliner Kollegen Lasse Frank hat Stefan Wittke zuletzt ein neues Konzept für den Sprint- und Mittelstreckenbereich initiiert und umgesetzt. Da fühlt sich vielleicht der Stützpunkt in Potsdam ein bisschen vor den Kopf gestoßen, die sich ja als Sprintstützpunkt in Deutschland einen Namen machen wollten oder auf dem Weg dahin sind. Ich kenne da den aktuellen Stand gerade nicht so ganz genau. Scheint jetzt aber überholt worden zu sein auf links von Berlin und Essen, wie auch immer dort vielleicht die Kommunikation stattgefunden hat. Und der letzte Punkt, weshalb Lasse das möglicherweise nicht geworden ist, ist der: Bundestrainer muss man auch wollen. Ganz einfach, denn ich glaube, als Bundestrainer rückst du etwas weg von der reinen Arbeit am Beckenrand und gehst mehr in die konzeptionelle, in die thematische Arbeit rein, in die Betreuung, in die Begutachtung anderer Arbeiten, in den engen Traineraustausch, in dahin Menschen und Personen von deinen Ideen und Konzepten zu überzeugen. Und das alles bringt dich weg von der täglichen Arbeit am Beckenrand. Und das ist etwas, was Lasse vielleicht einfach nicht abgeben wollte. Schlägt auch mit in die gleiche Kerbe. Lasse als Alleinunterhalter in Berlin. Stefan kann das immer noch an Nicole oder an die anderen Trainerkolleginnen und Kollegen dort in Essen abgeben und übertragen. Und so ist jetzt Stefan Wittke, der neue Bundestrainer, kriegt vielleicht auch den ein oder anderen Euro mehr aufs Konto überwiesen. So sei es. Sollen wir doch alle reich werden. Eine seiner ersten Maßnahmen jetzt im neuen Jahr war unter anderem die Begleitung des Trainingslagers nach Ägypten. Und damit machen wir das letzte Thema des heutigen Tages auf. Denn dort in Ägypten, in Soma Bay, haben sich die Sprint- und Mittelstreckler zusammengefunden. intensivst begleitet von der Social Media Abteilung des Deutschen Schwimmverbandes, und so war der Übergang von Trainingslager zu Werbeaktion mehr als fließend. Wer das verfolgt hat auf den Social Media Kanälen, wurde zum einen bestens unterhalten und immer wieder darauf hingewiesen, was für ein toller Trainingsort Summer Bay doch ist. Ich war da noch nicht, kann ich nichts dazu sagen. Ich habe es jetzt auch mehrmals erwähnt, es hat offensichtlich funktioniert und ich würde mir mehr solche Präsenzen aus dem täglichen Training wünschen. Völlig egal, wo das gerade ist, gerne auch aus Südafrika, wo aktuell die Langstreckler ja unterwegs sind mit Bernd Berghahn, also die Topgruppe aus Magdeburg, ergänzt durch starke Langstreckenathletinnen und Athleten wie zum Beispiel Sven Schwarz oder Julia Ackermann. Da war nicht viel zu sehen aus dem Trainingsalltag, dafür das ein oder andere Foto von Zebras und Elefanten von Safari. Gehen wir mal zurück nach Ägypten und dort zu den Mittel- und Langstrecklern, wo unter anderem die Potsdamer und die Essener ganz zahlreich vertreten waren. Und bei den Potsdamer finde ich es ja immer ein bisschen, wie sage ich das jetzt ohne komisch zu wirken, ein bisschen putzig, wenn Leni Wendrich, die inzwischen, also wird jetzt 17 dieses Jahr, also ist kein kleines Mädchen mehr, aber dazwischen den ganzen Männern immer wieder rumspringt, zwischen Emilian Hollang, zwischen Melvin Imodu, zwischen Malte Gräfe und Christian Diener und Co., dann wirkt das doch irgendwie ein bisschen fehl am Platz und entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn ich da doch immer wieder drauf gucke. Aber einer aus der Potsdamer Männertruppe hat gefehlt und wird auch weiterhin fehlen, denn Ole Mats Eidam hat sich zu Anfang Januar in die USA abgesetzt ist das falsche Wort, aber in die USA orientiert. Ist dort jetzt am College und macht dort seine Schwimmkarriere weiter. Ist auch im ganzen zweiten Halbjahr 2024 keinen einzigen Wettkampf in Deutschland geschwommen. Weder bei so einfachen, kleineren Wettkämpfen wie den Landesmeisterschaften Kurzbahn in Brandenburg, noch bei den großen Wettkämpfen, wo mit seiner Teilnahme mit Sicherheit einiges mehr drin gewesen wäre, wie zum Beispiel der DMS. Auch dort war ein Ole Mats Eidam nicht vertreten. Vielleicht sitzt der Staffel der verpassten Olympia-Quali doch noch sehr, sehr tief. Ja, außerdem mit in Summer Bay dabei waren noch die 2009er Jahrgänge, unter anderem eine Laura Sophie Kohlmann, die dort mit am Start war, die jetzt aber auch schon 16 wird dieses Jahr, und das erschreckt mich doch immer wieder aufs Neue, dort aufs Datum zu gucken, und das wirkt immer noch, als wären die irgendwie 14, und das macht alles irgendwie keinen Sinn, dass 2009 kurz davor ist, mit dem Moped zum Training und zur Schwimmhalle zu fahren. Naja. Soweit die Neuigkeiten aus der Welt des Schwimmsports der vergangenen Wochen. Und bevor wir hier wieder eine XXL-Folge draus machen mit 80 oder mehr Minuten, die Brustschwimmklinik, die Brustschwimmphobie, auf die ihr jetzt alle gewartet habt und für die ihr nur dran geblieben und so weiter und so fort, die verschieben wir auf nächste Woche. Die ist nicht weg, sondern nur woanders. Nämlich am 24. Januar dann. Und eher wirklich versprochen, wir werden die Folge damit anfangen und dann gucken, was sich rundherum so ergibt. Aber traditionell, wir beenden die heutige Folge mit dem Wettkampfausblick aufs kommende Wochenende. Nämlich in Hamburger Dulsbergbad werden die Miles and Medley Wettkämpfe stattfinden. In Brandenburg werden reichlich Delfine gesichtet, unter anderem in Ludwigsfelde beim Delfinpokal oder in Wittenberge beim Tag der Delfine. Und richtig hardcore mag man es unter anderem in Bayern und in Hessen. Dort werden nämlich in Würzburg und Wiesbaden Langstreckenwettkämpfe abgehalten in ja, wer auch immer, wer es braucht, so früh im Jahr nach der Weihnachtspause schon wieder sich 1500 Meter und Ähnliches um die Ohren zu hauen. Naja, gerne zu, tobt euch aus im Becken, je länger, desto besser. Ansonsten, wir machen dann Feierabend für heute. Schöne runde Sache, knappe 58 Minuten. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Freue mich, euch einmal auf den neuesten Stand gebracht zu haben mit einem, naja, leicht ausufernden Rückblick auf die vergangene Saison. So soll es aber 2025 weitergehen, mit der gleichen Begeisterung fürs Schwimmen und für die Aktiven und für die Athletinnen und Athleten. Das war's für heute erstmal. Ich sage, bleibt gesund, seid nett zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!